Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Es ist etwas Besonderes in dieser Pandemiezeit, mal wieder unterwegs zu sein zu einer anderen Gemeinde, die keine Angst hat, angesteckt zu werden. Es ist für uns als Christen jetzt eine große Herausforderung in dieser Zeit, trotz allem Gemeinschaft zu pflegen, eine Verbindung und miteinander verbunden zu sein. Ich wurde gebeten von Willi, etwas zu berichten, wie es uns so geht als Gemeinde. Also, wie ihr wisst, wir versammeln uns jetzt schon seit 4 Jahren in den Räumlichkeiten der Adventistengemeinde in Großsteinbach. Leider sind diese Räumlichkeiten viel, viel zu klein für uns. Und mit unseren vielen Kindern ist das Gemeindeleben sehr eingeschränkt. Und so haben wir vor etwas mehr als einem Jahr ein Gebäude erworben, also eine Firma haben wir gekauft im Industriegebiet Böbingen. Das ist neben dem Abrich, wie ihr vielleicht kennt, diesen Hagebauzentrum Abrich. Und in der Nähe, gerade an der Kurve, das ehemalige Hage Firmengebäude. Und so sind wir jetzt dabei, das Gebäude umzubauen. Es hat etwas länger gedauert, bis wir eine Baugenehmigung erhalten haben. Es hat sich immer wieder gezogen. Zuerst hat eins nicht gepasst, dann das zweite. Und so gab es zum Jahreswechsel einen Personalwechsel im Bauamt Rosenstein. Kurz danach wurde ich gerufen und die Dame hat mir mitgeteilt, hat gesagt, es ist für uns ein großes Anliegen, damit Sie möglichst bald eine Baugenehmigung erhalten. Das Wohlwollen war nicht zu übersehen und so haben wir unsere Baugenehmigung erhalten, sind jetzt mittendrin und freuen uns, dass auch etliche aus eurer Gemeinde fleißig mithelfen. Also Jakob Holzrichter aus eurer Gemeinde hat schon fleißig uns mitgeholfen bei Schweißarbeiten und so gehen wir voran. Auch die Pandemiezeit, in der viele sich jetzt in der Kurzarbeit befinden, fällt uns für uns sehr positiv aus. Also Leute haben Zeit zu kommen und zu arbeiten. Ich möchte auch berichten, dass auch in dieser Zeit nichts Schlimmeres passiert ist, aber einen Zwischenfall haben wir schon gehabt und deswegen möchte ich bitten, für uns zu beten, dass Gott uns von Schlimmen bewahrt, dass Gott seinen Segen ausschüttet, damit wir möglichst bald fertig sind. Also vielen Dank. Aber ich bin heute gekommen, nicht über den Bau zu reden, sondern über das Wort Gottes. Wir haben heute schon gehört, dass der Text, der uns heute beschäftigen wird, steht in Psalm 8, da wo David sein Staunen über Gott ganz offen äußert. Ich werde den Text lesen aus der Schlachterübersetzung. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, deine Bedränger willen, um den Feind und den Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deine Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel, aber mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes. Die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich möchte heute meine Predigt unter drei große Fragen stellen. Die erste Frage lautet: Warum merkt David die Herrlichkeit Gottes? Warum? Die zweite Frage: Was merkt er? Und die dritte Frage: Warum wiederholt er seinen Lobpreis? Zuerst die erste Frage: Warum merkt David die Herrlichkeit Gottes? Wenn man heute jemanden sagen würde auf der Straße: Staune doch über die Herrlichkeit Gottes. Und manch einer wird sagen: Was? Was erzählst du mir da? Über die Herrlichkeit Gottes zu jubeln und sich zu freuen, es ist ein Fremdwort für mich. Und vielleicht manch einer von euch hat auch diesen Text, wenn er diesen Text jeden Tag in dieser Woche betrachtet hat, hat sich die Frage gestellt: Warum soll ich mich denn freuen? Warum soll ich über die Herrschaft Gottes staunen? Wenn man das Leben Davids anschaut, dann muss man feststellen, dass dieser Mann hat alle Gründe gehabt, darüber sich zu freuen und darüber zu staunen. Wenn wir keine Gründe haben, über Gott zu staunen, dann sind es für uns lauter Worte. Worte, die vielleicht auch fromm klingen und vielleicht auch angenehm zu hören sind, dann sind das trotzdem nur leere Worte. David, seine Faszination über Gott hat einen Hintergrund gehabt. Das erste: David kannte Gott. Wenn man Gott nicht kennt, dann kann man über Gott nicht staunen. David, sein Kennen bezog sich darauf, dass David wusste, dass die ganze Welt, in der er lebt, in der sein ganzes Leben sich abspielt, er wusste, dass Gott ist der Ursprung von allem, was er mit seinen Augen sieht. Gott ist der, der die ganze Welt geschaffen hat. Er wusste, Gott ist der, auch der dem ganzen Leben auf der ganzen Erde das Leben schenkt, das Gedeihen. Er wusste, dass der Glaube an Gott, das Vertrauen an Gott seine größte Stärke ist. Er wusste, dass er nur im Glauben, im Vertrauen auf Gott das tun kann, was er tut. Als David als ein kleiner Hirte auf das Feld ging und seine Herde wurde bedroht von wilden Tieren, dann wusste er ganz genau: Ich, der kleine David, kann aus meiner Kraft nichts machen. Wenn Gott aber mit mir ist, dann kann ich mit meiner Steinschleuder große Dinge verrichten. Und so hat David Erfahrungen Schritt für Schritt gesammelt und hat gesagt: Über diesen Gott, der mich begleitet, der große Dinge tut, über den möchte ich staunen. Sein Vertrauen zu Gott wuchs immer weiter. Und so sehen wir, als David zum Kampf gegen Goliath rausgeht, alle Israeliten und sogar der König Saul zittern darüber und Saul bietet sogar David seine Rüstung an. David probiert aber aus und sagt: Nein, mit dem kann ich nicht rausgehen, nur mit Gott. Und so sammelt David Schritt für Schritt weitere Erfahrungen. Und immer gab es immer wieder neue Gründe, warum er über die Gottesherrschaft, über seine große Liebe sich freuen konnte. Nicht nur die Gegenwart Gottes erstaunt ihn, sondern auch die Weisungen. die Weisungen, die Gott ihm immer wieder gegeben hat. Wenn man die Weisungen Gottes wegnimmt, aber über Gott staunen will, diese Dinge werden sich nie binden. Wer keine gute Beziehung zu Gott hat, der kann es niemals auf die Idee kommen, über Gott zu staunen. Und so war es auch bei David, als er zuerst auf der Flucht vom König Saul war, und dann bietet ihm sich die Gelegenheit, dem König Saul an ihm Rache zu üben. Und die Freunde von David sagen, schau mal, Gott gibt jetzt deinen Feind in deine Hand. Bitte nutze die Gelegenheit aus und übe Rache. David sagt nein. Dieses Anwenden von Gottes Geboten, von Gottes Weisungen, brachte David viel, viel weiter. Er überwindete seinen Feind auf eine ganz andere Art und Weise. Und so merken wir, dass David hatte hinter sich ein Leben voller Erfahrungen mit Gott. Er kannte seinen Gott. Er wusste, wen er hat. Er wusste, an wen er glaubt. Und er wusste, wer ihn begleitet. Und wenn wir heute diese Worte lesen, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, dann waren diese Worte nicht nur leere Worte, sondern diese Worte waren gefüllt mit Erfahrungen, die lebendig waren. Ich weiß nicht, wenn du heute über dein Leben nachdenkst, worüber würdest du Gott, deinen Herrscher, loben und preisen? An was würdest du dich erinnern und was wird dich zum Staunen bringen? Die erste Frage war es, warum staunt David über die Herrlichkeit Gottes? Das zweite, was entdeckt David? Welche Gründe sind denn, wo David die Herrlichkeit Gottes sieht? Was sind die Punkte, die ihn faszinieren und woran knüpft er denn die Herrlichkeit Gottes? Vers 2, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Ländern, in allen Landen, manche schreiben so. Also praktisch, der Name Gottes soll herrlich sein überall. Wenn man heute unsere Gesellschaft anschaut, da wird man sagen, ja, okay, es ist vielleicht etwas anders zu wünschen, als es sein sollte. Man hat Gott teilweise vergessen. Es gibt Orte, an denen Gott geehrt wird und Gott gepriesen wird, aber in vielen Bereichen hat man Gott ausgeklammert. David sagt aber, dein Name sei herrlich in allen Landen. Der Name selbst ohne Taten sagt uns nichts. Wenn der Name mit den Taten verbunden ist, dann sagt es uns sehr viel. So, David sagt, dass die Taten Gottes, Gott hat sich in der Tat erwiesen als einer, der über die Erde herrscht, der alles in seine Hand hält. Und so werden Taten Gottes von Generation zu Generation weitererzählt. Ich weiß nicht, wann hast du zum ersten Mal von Gott gehört? Vielleicht als Kind, da hat man dir erzählt die Schöpfungsgeschichte. Vielleicht auch die Geschichte von Noah, wo Gott musste die ganze Erde wegen ihren Sünden vernichten. Vielleicht hast du gehört von dem, wie Gott Abraham berufen hat. welche große Dinge er am Volk Israel tat, als sie in Ägypten waren beim Auszug. Es ist interessant, dass wenn man so nachverfolgt die Geschichte des Volkes Israels, sie sind aus Ägypten ausgezogen und wanderten wegen ihren Ungehorsam 40 Jahre in der Wüste. Man könnte in 40 Jahren sehr vieles vergessen. Und so kamen die Botschafter nach Jericho, die Stadt ausspionieren und mal nachschauen, was da los ist, wie können wir diese Stadt einnehmen. Und das Erste, was sie erfahren, die Hure Rahab erzählt den Kundschafter. Und sie sagt, wir wissen, welchen Gott ihr habt. Wir wissen, was euer Gott getan hat. Wir wissen, wie Gott euch begleitet hat und dass Gott mit euch ist. Und so sagt sie, und so sind unsere Herzen weich geworden vor diesem Gott. Vielleicht haben die Kundschafter selbst schon zum Teil vergessen, welchen Gott sie haben. Aber plötzlich diese Dame, die erzählt ihnen von einem Gott, der groß ist, der große Wunder tut. Und so werden die Taten Gottes von Generation zu Generation weitererzählt. Und es werden nicht weniger, sondern es werden mehr. Und ich möchte euch ermutigen, liebe Omis und Opis, liebe Eltern, erzählt die großen Wundertaten Gottes auch aus eurem Leben euren Kindern weiter, damit die Herrschaft Gottes weiter erzählt wird, damit man weiter von Gott berichtet. Das nächste, wo David die Herrschaft Gottes entdeckt, hier steht es geschrieben, denn du zeigst deine Herrlichkeit am Himmel. Himmel ist ein Bereich, den jeder gesehen hat. Nicht jeder ist in Urlaub gefahren, nicht jeder war am Meer, nicht jeder war in den Bergen oder noch irgendwo, aber jeder von uns hat den Himmel gesehen. An jeder hat von uns die Sonne gesehen, an jeder hat von uns den Mond gesehen und die Sterne. Es ist ein Bereich, der nicht zu übersehen ist und gleichzeitig zu bestaunen ist, wie wunderbar und wie einmalig das gemacht ist. Wenn man heute so Sendungen anschaut über den Kosmos und die Wissenschaftler, die rätseln immer wieder und schauen mit großen Teleskopen in das All und sagen, Moment mal, wir leben auf so einer Erde, die eigentlich voll der Gefahr ausgesetzt ist. Es gibt Tausende mit Asteroide, die im All rumschwärmen und man weiß nicht, ob unsere Erde irgendwann getroffen wird. Manchmal wird wirklich auch sogar eine Angst den Leuten eingejagt. Aber wir dürfen eins wissen, Gott hält diese ganze Erde, seine ganze Schöpfung in seiner Hand. Und es wird nichts passieren, was Gott nicht zulässt. Es ist der Bereich, wo der Mensch ohnmächtig ist, aber gleichzeitig staunt auch darüber, wie Gott es so weise gestaltet hat. Dass Gott hat eine gewisse Ordnung reingemacht, hat alles weise geordnet und es steht und funktioniert. Kein Mensch könnte es jemals so errichten. Gott herrscht über alles. Das nächste, wo David die Herrschaft Gottes entdeckt, und zwar Vers 3, Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deine Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachsüchtigen. In Neuer Genfer Übersetzung steht der Text so: Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du denn dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Du hast so bestimmt, dass deine Gegner zu beschämen, um einen Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn man den Text genauer anschaut, dann muss man hier feststellen, das ist eigentlich eine Prophezeiung auf die Tat Jesu, als er im Tempel war und die Tempelreinigung durchführte. Und so gab es damals viele Gegner bei Jesus und etliche aber der Kinder, die haben die Macht Jesu und die Majestät Jesu besungen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben sich aufgeregt darüber, waren empört und haben gesagt, wie passt es, dass diese kleinen Kinder, die Unmündigen, die loben und preisen dich und du machst hier solche Dinge, die uns widerlich sind. Und so sagt David hier, Gott tut Dinge, die großartig sind, um die Feinde zum Schweigen zu bringen. Es gibt nicht nur wohlgesonnene Leute, die Gott wohlgesonnen sind, sondern die feindlich Gott gegenüber sind. Und es gehört zu der Herrschaft Gottes, dass Gott seine Feinde mal zum Schweigen bringen wird. Und wenn wir heute über das Wirken Gottes reden, dann müssen wir reden über den Anfang, über das Leben auf dieser Erde, so müssen wir auch über das Ende reden, dass irgendwann wird Gott seine Herrschaft aufrichten und er wird seine Feinde zum Schweigen bringen. Das Letzte, worüber hier David staunt, ist der Mensch. Und so macht David hier einen Vergleich. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und Menschenkind, dass du seiner annimmst? Man könnte vielleicht so sagen, dass wenn man diesen Vergleich macht, die große Schöpfung Gottes und den Menschen. Die Schöpfung Gottes ist doch viel, viel größer als wir Menschen, als jeder Einzelne oder vielleicht auch eine Gruppe zusammengefasst. Gottes Werk ist viel größer. Ich musste einmal ein Bild beobachten. Ein kleiner Sohn kommt zu seinem Vater und sagt, Papa, hast du für mich Zeit? Ich muss dir etwas erzählen. Der Vater sagt, du, mein lieber Sohn, siehst du nicht, dass ich jetzt etwas sehr, sehr Wichtiges zu tun habe? Guck mal, was Großes ich jetzt mache. Und du musst jetzt warten. Irgendwann komme ich zu dir. Aber jetzt bin ich beschäftigt mit großen Dingen. Dieses Bild habe nicht nur ich gesehen, sondern viele von uns. Nicht ein Vater vielleicht hat zu seinem Sohn auch gesagt, jetzt bitte nicht, jetzt habe ich viel wichtigere Dinge zu tun. David sagt hier, dass bei Gott sieht es anders aus. Obwohl Gott viel, viel wichtigere Dinge zu tun hat, dann bleibt der Mensch trotzdem im Zentrum. Da bleibt der Mensch trotzdem das Sorgenkind Gottes, worüber sich Gott am meisten Gedanken macht. Dann bleibt der Mensch trotzdem das Zentrum, wo Gott seine meiste Energie investiert und seine größte Herrlichkeit zeigt. Worin zeigt dann Gott seine Herrlichkeit den Menschen gegenüber? Die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass Gott ist der, der um den Menschen sich kümmert und versorgt ihn mit allem, was der Mensch nötig hat. Das Nötigste ist unsere Kleidung, unser Essen, Dach über den Kopf und dass es uns gut geht. Und wir müssen feststellen, dass Gott macht seine Aufgabe sehr gut. Als ein verantwortungsvoller Vater, der niemanden übersieht, für den jeder Mensch wichtig ist. Und so lesen wir in der Bergpredigt, dass Gott lässt die Sonne aufgehen über Guten und Bösen. Und der Regen kommt auf Gerechten und Ungerechten. Es gibt sogar, Gott macht sogar keinen Unterschied, sondern Gott versorgt den Menschen mit seiner großen Liebe. Obwohl Gott viele Dinge zu tun hat, dann bleibt der Mensch trotzdem in seinem Mittelpunkt. Mensch, Sorgenkind, das kennen wir. Dieses Sorgenkind hat Gott sehr, sehr viel Kummer zubereitet. Nicht selten hört man sagen, dieser Mensch ist nicht zu verbessern. Und man sollte doch ihn lassen. Bei Gott sieht es anders aus. In Hiob 7, Verse 17 und 18